Ja, apropos feiern, da gibt es ein ganz cooles Lied. Das ist Jesus, den wir feiern. Kennst du das, Hans-Peter? Das müsstest du mal spielen. Mir ist immer ein bisschen schwer gewesen, wie es so schnell ist, aber die schnellen Lieder sind ja auf deiner Seite, gell, die Jungen? Ja, ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt so Situationen, oder, wo man einfach da steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann denkt man, hey, haben wir nicht um 12 Uhr abgemacht? Und schaut auf die Uhr und denkt, ja, 5 ab, okay, ich kann ja mal ein bisschen später sein. Und man wartet und dann wird 10 ab und dann wird 15 ab. Und irgendwann denkt man, also, hey, es ist meine Zeit, Gopeloni, wir haben doch abgemacht, was ist auch los? Und es ist einfach wie eine tote Zeit, wie so eine Zwischenzeit. Oder man weiss gar nicht, soll man etwas machen oder nicht? Soll man wieder reingehen oder soll man weiter an der Straße stehen und warten? Kommt jetzt gerade oder kommt er nicht? Und früher habe ich so Situationen, habe ich einfach in die Tasche gegriffen und meine Senfkorn-Bibel vorgenommen und ein bisschen gelesen. Oder Gideons Bibel ist auch super, oder? Die so Deckel so über die Kanten ausgehen, vielleicht kennen die die noch. Und heutzutage kann ich meine Bibel in der Größe lesen, wo ich es noch sehe mit meinen alten Augen. Und ich habe mir angewöhnt, die Zwischenzeiten einfach auch zu nutzen. Da muss man sich viel weniger aufregen. Können wir mal ausprobieren, oder? Wenn euch das nächste Mal nervt, so ein langsam, das kommt ein bisschen rauf. Ich habe mal einen Kollegen, den habe ich so verrückt gemacht. Da habe ich am Tisch gesehen, wie es da langsam rot wird. Da dachte ich, muss ich ein bisschen weg, weil er ist Bauer gewesen und ein Handfest. Da dachte ich, sonst langt er mir eins. Und als wir später darüber geredet haben, hat er tatsächlich gesagt, ich bin so nahe dran gewesen, den eins überzulangen. Gemeindeleitungssitzung. Nicht da bei uns, oder? Sie waren alle noch jünger und wilder gewesen. Ja, und dann denke ich mir manchmal, hey, ich will die Zeit nutzen. Ich will nicht einfach verrückt werden und hässig werden, weil das Leben ist zu kurz, um verrückt zu sein. Das Leben ist zu kurz, um sich einen Grind zu machen. Das Leben ist zu kurz, um einen dicken Hals zu haben. Und ich habe mir überlegt, ja, was macht Jesus in so Zeiten, oder? Zwischen Ostern und was ist das nächste Fest, das dann kommt? Super. Ich habe die Predigt schon in zwei Gemeinden gehalten und alle haben Pfingsten gerufen. Also, super. Zwischen Ostern und Ufert, da war Jesus da bei seinen Leuten und hat ihnen die Zeit gefüllt. Muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein, oder? Mit dem Auferstandenen unterwegs zu sein. Ich weiss echt gar nicht, wie die das gemacht haben, oder? So, was er so sie bewegt hat, was sie prägt hat. Aber ich versuche in dieser Predigt in dem nachzugehen, was hat Jesus diesen Leuten wohl gesagt, dort zumal? Und man findet das dann so wie ein Echo in ihren späteren Briefen. Man findet es wie ein Echo auch in Predigten, die der Petrus gehalten hat. Man sieht es dann wie wieder ein bisschen. Also, wir haben die Auferstehung hinter uns. Und ich denke, das Erste, was er seinen Jüngern gesagt hat, hey, ich habe euch eigentlich alles gesagt. Und dann hat er vielleicht mit ihnen auch einen Blick zurückgewagt. Und doch ist die Situation völlig anders gewesen, als sie vorher war. Er hat ihnen alles gesagt. Ich habe letzten Monat mehrmals über die Leidensankündigungen von Jesus Christus predigt, wo immer wieder das Gleiche kommt, oder? Immer wiederholen. Da merkt man, wenn man will, dass etwas tiefer geht in unserem Leben, dann muss man es mehrmals wiederholen. Dann muss man es wiederholen, bis es wirklich sitzt. Und sie haben es doch nicht verstanden. Ich meine, das Leiden haben sie dann irgendwann einmal gesehen, aber die Verstehung ist irgendwie an ihnen vorbeigegangen. Oder Jesus hat immer wieder gesagt, ich werde auferstehen, aber sie sind wie blind gewesen, sie haben es wie nicht gesehen. Und dann haben sie zurückgeschaut mit Jesus und ich vermute, Jesus hat ihnen gesagt, schaut, was da passiert ist, ich habe es euch doch gesagt. Und dann haben sie angefangen, die Fäden zu ziehen und das verknüpfen. Und plötzlich ist es klar gewesen, ah ja, Jesus hat ja irgendwie auch etwas mal über den Tempel gesagt, dass er wieder abreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen. Ah, das hat er gemeint gehabt. Und dann haben sie über die Sachen geredet. Wenn man etwas im Rückblick anschaut, dann ist es immer viel klarer. Vielleicht haben das auch schon gemerkt. Es gibt so Situationen im Leben, oder, wo man sich fragt, hey, was läuft jetzt eigentlich gerade? Was ist eigentlich los? Vielleicht haben wir auch schon dann mit Gott ein bisschen gerungen, oder? Wenn ich mit Gott rede und mit Gott bete, dann ist das nicht immer nur schön. Dann kann ich einem auch sagen, hey, was du jetzt mit mir machst, das finde ich völlig daneben. Und wo du mich jetzt da reingeführt hast, das hätte jetzt absolut überhaupt nicht müssen sein. Und man versteht es manchmal nicht. Man versteht manchmal nicht auch, wie Menschen, wo den gleichen Herr und Heiland haben, den gleichen Jesus arbeitet, so komisch können handeln. Oder vielleicht merkt man, dass man selber der komisch ist. Das ist dann der fortschrittliche Typus. Manchmal ist es einfach spässig. Und ich habe gemerkt, vieles sehen wir im Rückblick viel besser. Man könnte das viel besser deuten. Ich hatte Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich in der Situation aufs Äußerste mich gewehrt habe und gesagt habe, Gott, was machst du mit mir? Und im Endeffekt habe ich gemerkt, ja, ich habe etwas so festgehalten und ich hätte das nie losgelassen, wenn Gott mich nicht gezwungen hätte, meine Hände zu öffnen. Durch äußere Umstände, durch Druck, der von außen gekommen ist, durch miese Situationen, durch schwierige Sachen, wo ich plötzlich einfach dann losgelassen habe, weil ich es nicht mehr haben mögen. Und am Schluss war es gut, dass ich es losgelassen habe. Aber in dem Sinne, wenn man es hebt und der Druck kommt, oder, dann spürt man das nicht. Dann denkt man, hey, kann nicht sein. Wenn ihr in einer Situation sind im Moment, oder, wo ihr merkt, hey, es ist irgendwie träge und schwierig und komisch und eigentlich wollte ich es nicht, ich kann euch sagen, es wird eine Zeit geben, wo es euch wird gehen, wie an Petrus. Jesus hat einmal zu ihm gesagt, was ich jetzt mache, verstehst du überhaupt nicht, das begreifst du nicht. Du wirst es aber später verstehen. Im Rückblick wirst du es plötzlich checken, oder? Und wenn ihr so ein bisschen ältere Glaubensgeschwister, und darum ist so ein Sagen, dass wir ältere Glaubensgeschwister in der Gemeinde haben, wenn man mit denen ein bisschen redet und ich frage, du, erzähl mal über die Sachen, die schwierig sind im Leben. Wenn man das macht, oder, dann hört man auch, sie haben das irgendwie dann ihr Leben können einordnen und es ist ihnen sogar zum Gewinn geworden. Bis dort, dass es Menschen gibt, die zurückschauen können auf irgendeinen Moment auch von ihrem Christenleben und können sagen, da hat Gott nochmal so intensiv geredet, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre ich aus der Bahn gefallen. Und darum ist es gut gewesen, ist es da auch schwierig gewesen. Und dann hat das Ganze einen starken Mehrwert. Oder, weil bis zu dem Moment dann hat Jesus immer eigentlich in der Theorie geredet. Natürlich hat der Tod aufgeweckt. Natürlich haben sie gesehen, dass er das kann. Aber, dass tatsächlich der Tod da wieder da ist, das haben sie 40 Tage lang miterleben. Und für sie ist das eigentlich wie gewesen, es ist ein Durchgang in die Ewigkeit, aber wir kommen nicht durch. Irgendwie, es könnte sein, aber wir wissen gar nicht, wie das funktionieren soll. In dem Moment, wo Jesus Christus verstanden ist, da haben sie nicht fragen, wie das möglich ist. Sie haben ihn gesehen. In dem Moment, wo Jesus Christus mit ihnen am Tisch gesessen ist und einen Fisch gegessen hat und das nicht einfach durch und durch gefallen ist, wie durch einen Geist durch, ist ihnen klar gewesen, die Auferstehung, die Jesus davor redet, die ist so handfest, so echt und so klar. Das ist nicht irgendwie ein Trugbild. Da geht es nicht um eine Traumwelt. Da geht es nicht darum, irgendwo in einer virtuellen Welt weiterzuleben, sondern es ist real. Das Leben, das Ewigkeitsleben ist so real wie das Leben, das wir jetzt haben. Und das haben sie gesehen. Und das ist natürlich, wenn man das anlangen kann, das Leben, ist das viel stärker, als wenn man einfach das irgendwie so ein bisschen mal hört, oder? Und das ist das gewesen, was sie so stark und so total intensiv prägt. Darum sind sie nachher in die ganze Welt gegangen und gesagt, hey, wir haben einen gesehen, der lebt. Und wir wissen, der Tod ist immer noch schwierig und immer noch schlimm, aber eigentlich, was kümmert uns der Tod? Wir kennen die Auferstehung. Und das ist das, wo ich manchmal denke, hey, das wäre so, es wäre super, wenn man das noch viel stärker würde merken unter uns. Wenn man nicht in dieser Situation jetzt, wo tatsächlich da und dort lebensbedrohlich ist für Menschen, einfach nur würde denken, das Wichtigste ist einfach, dass ich es überlebe. Oder vielleicht haben wir auch schon den Gedanken, das Wichtigste ist irgendwie einfach, dass wir die Zeit hinter uns bringen. Nein, wir müssen nicht die Zeit hinter uns bringen. Wir müssen den Moment, den wir jetzt haben, leben und ausfüllen als Menschen, die eine Hoffnung haben. als Mensch, der wissen, es kann kommen, was will, und es kann auch noch ein viel gröberes Virus kommen, wo viel mehr Leute dran sterben. Das spielt gar keine Rolle. Wir haben eine Ewigkeitshoffnung durch Jesus Christus. Und die halten wir fest, egal was kommt. Und an der bleiben wir dran. Und ich kann uns niemand nehmen. Ich wünsche mir manchmal, dass Jesus noch realer unter uns ist, als der, der wirklich Leben gibt. Nicht als eine Idee, nicht als etwas, was man vielleicht von den Eltern oder von den Grosseltern übernommen hat, sondern als etwas, wo unser Leben zumindest innen getroffen hat. Ich habe 3 Stellen genommen, aus dem Mosebuch, aus den Psalmen, aus den Propheten, wo Stellen sind, wo ich vermute, über solche Stellen hat Jesus mit ihnen geredet. So ganz genau weiss man es nicht, weil niemand dort mit dem Stenoblock da gestanden ist und das alles gerade einfach aufgeschrieben hat. Aber ich werde euch im Laufe dieser 3 Punkte auch sagen, warum vermutlich diese Stelle tatsächlich von Jesus erklärt worden ist. So, die erste Stelle ist eine Stelle aus dem 5. Mosebuch. Schnell schauen, 5. Mose 18, Vers 15. Und der Mose ist ja eine extrem krasse Figur in der Bibel. Oder er hat extrem viele starke Sachen gemacht und er hat extrem grossartige Momente mit Gott gehabt. Ich möchte euch mal fragen, wenn ihr euch so das durch den Kopf gehen lasst, was ihr durch den Mose wisst, was ihr über den Mose wisst, was ist das, was die Beziehung zwischen Gott und Mose am meisten prägt hat oder gekennzeichnet hat? Was ist das Beste, was man über die Beziehung zwischen dem Mose und Gott kann sagen? Was denkt ihr? Wer hat da eine Idee? Vertrauen? Genau. Einfach Vertrauen, Gott. Also gut, so einfach ist es ja nicht gewesen. Am Anfang hat er sich ein bisschen gesperrt, oder? Aber als er mal so im Flow, also im Gang war, hat er vertraut, ja? Der Mose mit Gott. Der Mose hat mit Gott geredet, wie wenn er da ist. Ja, wie mit einem Mensch, genau. Ich habe eine stärkere Aussage. Warte schnell. Hinten. Es sind 2 gewesen, die geredet haben. Habe ich es falsch gehört? Die Hinterperson ist der Frieden. Ich weiß nicht, wer es ist. Ah, Thomas, hä? Genau, er ist an Gott geblieben, oder? Auch egal, was kommt. Ja. Ich finde das Stärkste, dass über ihn heisst, Gott hat mit ihm geredet, wie mit einem Freund. Das finde ich die stärkste Aussage. Natürlich könnte man auch sagen, es ist total toll gewesen, wenn er immer allein hätte können zu Gott gehen können. Er ist ja eine Einzelperson, also das Volk hat damit unten am Berg warten und er ist aufgegangen. Und wenn er ins Zelt von der Begegnung reingegangen ist, also ins Heiligtum hinein, dann ist er rausgekommen und sein Gesicht hat glänzt. Man kann vieles über den Mose sagen, aber das Tollste für mich ist, er hat geredet mit ihm wie mit einem Freund. Stellt euch das mal vor. Gott hat einen Freund und der heisst Mose. Oder er redet zumindest so wie mit Mose. Und Jesus bringt uns in eine Situation hinein, wo man noch eins draufsetzen kann. Weil Jesus ist nicht der Freund von Gott, sondern er ist sein Sohn. Der Mose heisst, oder der Mose sagt an einer Stelle, ein Prophet wie mich wird euch Gott erwecken. Und der Philippus, wenn er zum Nathanael geht, Nathanael, ein komischer Vogel, oder hockt dort unter dem Baum und denkt dann, was kommt jetzt der wieder erzählen? Nichts gegen dich, Nathanael, gell? Ich meine, das haben ja deine Eltern ausgelesen. Aber ich habe es gleich schon müssen sagen. Wir haben den gefunden. Wir haben den gefunden, wo der Mose darüber redet. Die haben die Linie ins Alte Testament schon ziehen können. Und wenn ich so eine Stelle anschaue, denke ich, wie geistlich gebildet sind die einfachen Fischersleute und einfachen Leute dort mal in Galiläa oben gewesen. Wie intensiv müssen die geforscht haben und gefragt haben, was für eine Spannung muss ihr Leben schon gehabt haben, hey, wenn kommt endlich einer, der uns konkurriert? Und sie haben dann geschnallt, Der Mose, eine zentrale Figur von der Rettung für das Volk Israel. Jetzt kommt einer, der ist wie der Mose, also spricht etwas an, etwas Neues. Und Jesus ist der, der mit Gott redet. Nicht Gott mit ihm wie mit einem Freund, sondern Vater und Sohn. Und in diese Beziehung ihn nimmt Jesus Christus uns. Oder nicht als Freunde Gottes, sondern als Kinder vom lebendigen Gott, die Zugang haben ins Heiligtum. Wir haben das letzte Dienstag miteinander im Gebetsabend ein bisschen gefeiert. Propheten, ich habe drei Stellen genommen. Die bekannte ist natürlich die Jesaja-Stelle. Und wenn ihr die Stelle genau anschaut, dann seht ihr, das heisst da, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist eine Stelle, die fast wortwörtlich im Petrusbrief einige Jahre später, vermutlich Jahrzehnte später, beim Petrus wieder auftaucht. Also offensichtlich hat der Petrus das so stark verinnerlicht, oder, dass wenn er über Jesus redet, und wenn er in dem Zusammenhang redet, auch über das Leiden redet, über Ungerechtigkeiten redet, dann sagt er, aber wir sind ja geheilt. Was kann uns Ungerechtigkeiten antun, wenn wir gerechtfertigt und geheilt sind? Was können uns Schmerzen anhaben, wenn Jesus unser Leid getragen hat? Dann müssen wir darüber doch gar nicht mehr so gross uns Gedanken machen. Eine starke Brücke dort über. Vermutlich hat Jesus mit ihnen auch über Zacharia geredet. Zacharia 13, 6 und 7, sie haben den Hirte geschlagen und die Herde ist zerstreut worden. Und dann hat er ihnen gesagt, hey, schaut, oder wisst ihr, ich gehe in Gethsemane, Judas ist gekommen, zack, haben sie mich mitgenommen und ihr, wo sind ihr gewesen? Ihr seid gewesen wie Schafe, die keinen Hirte haben. Das ist so ein starkes Bild auch, oder, für das, was mit uns passiert, wenn wir uns von Jesus lösen, dann sind wir wie Schafe, die keinen Hirte mehr haben. Wenn du dich in dieser Welt ausgesetzt fühlst, wenn du ein Mensch bist und denkst, hey, wo gehöre ich eigentlich an und was soll das überhaupt an und wo soll ich mal irgendwo hin und was soll mit meinem Leben werden? Schaf, Menschen, die einen Hirt haben, die wissen, wo sie hingehören und wo sie hören müssen, wo sie hingehen fragen. Die werden von dem Hirt auch dort angeführt, wo es gut ist für sie. Wenn du ein Mensch bist, der so ein bisschen umeinander geht und so ein bisschen orientierungslos durchs Leben geht, dann bist du zu weit vom Hirten weg. Oder hast du ihn vielleicht gar noch nicht kennengelernt. Eine weitere Stelle, nein, das ist keine Stelle, das ist etwas, wo man aufgegangen ist in dem Ganzen hinein. Die Menschen, dortzumal, die haben ja das Alte Testament gehabt und haben das können lesen. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die gescheiden Leute von der damaligen Zeit im Judentum, die haben ja das alles gehabt. Die haben können schauen, was da jetzt steht. Und ich frage mich, warum haben sie das eigentlich nicht gesehen? Warum haben sie nicht gesehen, dass der Weg von Jesus Christus als Kreuz vorzeichnet ist und in die Auferstehung hinein? Und wenn ich über so Sachen an mich nachdenke, dann lässt es mich demütig werden. Weil ich immer denke, vermutlich gibt es auch heute Sachen im Wort Gottes sind, wo völlig klar sind und eigentlich vor meinen Augen sind, aber ich sehe es auch noch nicht. Wie man Teil Sachen erst kann verstehen, wenn man drin steht. Wie man Teil Wort erst kann begreifen, wenn man es erlebt. Und darum ist es so wichtig, dass wir einen Schatz in unserem Herz haben von Gottes Wort. Und natürlich kann man es auswendig lernen, wie das Katharina und ich machen, so gewohnheitsmäßig. Aber es ist wichtig, dass wir Gottes Wort immer wieder lesen, wie Nahrung zu uns nehmen. Und dann denkt man vielleicht, manchmal hat mir auch schon jemand gesagt, weisst du, ich lese so viel Gottes Wort, das sagt mir einfach nichts, das spricht mich nicht an. Dann merke ich, das ist nicht das Problem von Gottes Wort. Das ist das Problem von unserer Gesellschaft. Oder wenn uns etwas nicht anspricht, also wenn ich mein Handy führe, nehme, oder, und ich schaue ein paar YouTube-Videos an, höre ein bisschen Musik drin, und es gefällt mir nicht, nehme ich einfach das Nächste. Und dann nehme ich wieder das Nächste und irgendwie zappen wir so ein bisschen durchs Leben durch. Oder? Und dann denkt man, ja, wenn das Wort mich gerade nicht anspricht, nehme ich halt etwas anderes. Und wenn es dreimal nicht anspricht, dann lege ich es halt weg. Aber Gottes Wort funktioniert anders. Vielleicht auch, wie es aus einer anderen Zeit kommt. Aus einer analogen Zeit, aus einer langsamen Zeit. Ich habe gestern etwas erlebt, das ich gerne mit euch möchte teilen. Und es ist nicht wahnsinnig geistlich, aber ich ziehe einen wahnsinnig geistlichen Schluss daraus. Wir sind mit unseren 5 Enkeln Kiki fahren, also die das Kiki haben, ein kleines Schleikerbike. Und dann irgendwann hat die zweite Älteste gesagt, es rollt einfach nicht mehr gut. Es rollt nicht mehr gut. Und danach hat sie es so aufgenommen und dann hat Katharina gesagt, ja, da fehlt ja Schrauben im Rad, oder? Es hat so eine Achs, wo 2 Schrauben und dann das Rad drin, dass man das Rad kann wechseln kann. Die eine Schraube ist rausgefallen. Und das ist natürlich ein Mist. Und dann sind wir heim. Und Katharina hat gesagt, ja, kannst du dann schauen, oder? Weil ich bin so für handwerkliche Sachen zuständig bei uns im Haus, obwohl meine Frau vieles auch kann. Und dann bin ich aufgegangen in Estrich. Also habe ich es zuerst auseinandergeschraubt, schnell angeschaut, das Teil aufgenommen, in Estrich rauf. Und dann habe ich dort so einen Kasten, bin so, mit ganz vielen so kleinen Schubladen, so Fächte drin, wo es Schrauben drin hat und Zeug und Sachen, Krimskrams, oder? Unter uns gesagt, meine Frau neigt immer dazu, alles so Zeugs vorzurühren. Und ich heb's dann immer. Man kann es mal noch brauchen. Und das ist von meinem Schwiegervater. Von meinem Schwiegervater selig, schon manches Jahr von uns gegangen. Und wir haben einfach so ein paar Sachen von ihm übernommen. So alles handwerklich kann ich übernehmen. Und er hat tatsächlich eine Schraube gehabt, die gepasst hat. Jetzt ist es ja nicht einmal so, dass ich den Schatz angesammelt hätte, den ich jetzt brauche. Aber verstehen Sie, so ist das mit Gottes Wort. Manchmal sammeln wir etwas an, was man erst viel später braucht. Und wenn man es dann braucht, dann kommt der Heilige Geist und erinnert uns an das, was wir dort vorher mal gehört haben. Vielleicht auch, was wir erlebt haben mit Gott. Aber vielfach, was wir gehört haben. Und plötzlich kommt das Wort eine Kraft über, eine Stärke über, die es bis dahin nicht gehabt hat. Wo wir einfach drüber hier gelesen haben. Und plötzlich, zack, jetzt spricht es genau ins Leben hinein. Jetzt ist es wie die Faust aufs Auge, so passend, so klar und so deutlich. Für das müssen wir einen Schatz haben. Oder wenn wir die Kiste vollgerührt hätten, weil es auch viele Kreuzschrauben drin hat. Und ich habe jetzt vor allem Torx natürlich, oder? Dann hätte ich auch die Vierkantschrauben nicht drin gehabt, die Maschinenschrauben. Also es lohnt sich, einen Schatz anzusammeln. Und dann haben sie das Psalmenbuch aufgeschlagen, Jesus mit seinen Jüngern. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Psalmenbuch so in einem Schnurz durchgelesen habt, sind ja relativ viele Psalmen. Ich glaube, in einmal ist es ein bisschen anstrengend. Aber wenn man so ein bisschen das über ein paar Tage verteilt, Psalmen sind ja grundsätzlich einfach mal Lieder. Viel vom David, oder? Und dann denkt man, ah, das sind schöne Lieder. Das ist das Erste. Gut, fehlt Melodie. Ja, nur den Alt, oder? Wir müssen halt selber Melodien machen dazu. Und zum Zweiten, was man vielfach denkt, wenn man Psalmen anschaut, ist, es sind Gebete. Und die helfen. Und wenn man mal selber nicht kann beten, selber irgendwie einen Knopf hat im Leben, dann ist das Psalmbuch ein super Buch, um uns Wort zu geben, zum Beten. Aber das Psalmbuch, die Psalmen, die wir hier haben, ist auch ein Prophetenbuch. Dort stehen so viele prophetische Worte drin und meistens, wenn ich das nicht wüsste, ich würde ich es, glaube ich, auch nicht entdecken. Zum Beispiel da im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Auch ein Wort, das der Petrus vermutlich von Jesus gehört hat und dann hat es übergezogen und im Petrusbrief lasst euch aufbauen zu lebendigen Stein, wo der Eckstein Jesus Christus ist. Das war für ihn völlig klar. Da hat er die Linie können ziehen und hat sogar gemerkt, es geht nicht nur um Jesus, sondern es geht um den Tempel und der neue Tempel ist seine Gemeinde und da bist du ein Teil, ein Stein davon und du wirst eingepflopft. Für das muss man Gottes Wort kennen, sonst kann man diese Linie nicht ziehen. Oder ein anderes Wort, das er mit ihnen vermutlich angeschaut hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus dem Psalm 22, wir haben das vorher gehört. Wisst ihr, das ist so ein starkes Wort von Jesus Christus. So ein starkes Wort, weil etwas Undenkbares passiert. Der Vater schaut weg von seinem geliebten Sohn und schaut uns an. Und in dem Moment, vermutlich hat Jesus seine Jünger dann erklärt, schaut, was dort passiert ist. Was ich dort erlebt habe, das müsst ihr niemals im Leben erleben. Es kann sein, dass ihr auch werdet auf eine schlimme Art umkommen. Es kann sein, dass sie euch verspottet. Es kann sein, dass sie euch aus der Stadt rausjagen. Es kann sein, dass man euch alles nimmt, was euch gehört. Aber ihr werdet nie gottferne erleben, wie ich das erlebt habe. Wenn ihr euch andockt an den lebendigen Gott, dann wird die Verbindung unzerstörbar sein. Und ihr werdet, was immer auch um euch herum passiert, die feste Gewissheit haben, da ist ein Vater, der seine Hand über mich hebt. Weil Jesus Gott verlassen hat, trägt, haben wir sie nicht tragen. Und dann da, diese Stelle, eine lustige Stelle aus Psalm 16. Wenn man diese Stelle so liest, würde man dann auf Verstehung denken. Seid mal ehrlich. Natürlich, ich weiss, ich kenne die Bibel auch, vermutlich teilweise sogar besser als ich, aber da, Psalm 16. Wenn man den Psalm 16 liest, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Würde man dann an Jesus denken und an die Auferstehung? Also jetzt im Rückblick kann man sagen, ja natürlich. Ja, warum natürlich? Ja, wie genau das Wort der Apostel Petrus nimmt in der Pfingstpredigt und sagt, das hat Gott gemacht. Genau das. Und dann ist es völlig klar, oder? Natürlich, oder? Er beleidigt das mit dem Wort. Aber ich muss sagen, für mich wäre es nicht völlig klar, wenn ich es nicht wüsste. Also hat Jesus vermutlich das seinen Jüngern gezeigt und hat ihnen erklärt, schau, da sehen Sie schon beim König David oder auch setze dich zu meiner Rechten, ich tue deine Finde und die Füße und so weiter. Das sind so Worte, die können nicht auf den David gemünzt sein, sondern die müssen auf jemand anderes gemünzt sein, sie sind auf Jesus gemünzt. Und das hat Jesus seinen Jüngern erklärt. Oh, ich wäre so gerne dabei gewesen dort. Wisst ihr, da geht man 3 Jahre lang, also die Leute da, die sind 3 Jahre lang bei Jesus in die Schule gegangen, oder? Sie haben gelernt, wie man Kranke heilt, wie man Besessene austreibt, also Dämonen Besessene austreibt. Sie haben gelernt, wie man richtig schöne Predigten macht, dass das auch griffig ist, oder? Bergpredigt, die kann man ring auswendig lernen, wie sie so schön griffig ist und so super aufeinander aufbaut. Und dann kommen die 40 Tage und es ist wie wenn der Turbo gezündet wird, oder? Es gibt so richtige Klarheit und Festigkeit. Und dann mit ihnen über das Zentrum geredet. Was ist wirklich wichtig? Wichtig ist, dass wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld gelitten hat. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott ihn auferweckt hat aus den Toten. Wichtig ist, dass man das verkündet und wichtig ist auch, dass man das annimmt, die Buße und Vergebung. Das ist das, was eigentlich niemand sich könnte ausdenken. Oder wenn man würde 1000 Leute fragen, die noch nie etwas über das Christentum gehört haben, die irgendwie eine Ahnung von Gott haben, und würde sagen, du, kannst du dir vorstellen, dass Gott Mensch wird und da am Kreuz stirbt für deine Schuld? Ich glaube, von diesen 1000 würde nicht einer sagen, ja, das ist völlig klar, dass das so kommt. Weil das ist nicht logisch. Oder es ist nicht irgendwie linear ableitbar. Man kann nicht von früher her schauen und denken, wie das früher so war, wird das jetzt auch so sein. Es ist einfach etwas, wo nur Gott auf die Idee kann kommen. Und im ersten Moment haben die ja einfach gedacht, das ist ein Fehler. Oder die Jünger am Kreuz, warum brüllen die? Warum brüllt seine Mutter? Warum brüllen die anderen Frauen am Kreuz? Nicht, weil sie denken, ah, wird eh 3 Tage wieder aufstehen. Das ist ja überhaupt kein Problem, sondern wie sie denkt, hey, es ist die größte Katastrophe, die passieren kann, ist passiert. Und dann kommt Gott und Gott sagt, ihr deutet die Situation völlig falsch und ich beweise euch das und ich zeige euch das und du verstehst, ist Gottes entschiedenes Ja dazu, dass Jesus deine Sünde trägt, deine Schuld trägt und das für ein für alle Mal in Ordnung bringt. Entschiedenes Ja. Und es gibt keine Diskussionen mehr darüber. Sondern es ist völlig klar, er tut quasi sein Siegel drauf und sagt, du Verstehung macht deutlich, der Gerechte ist gestorben für die Ungerechten. Und wenn du dich selber siehst als einer, der das braucht, dann kann dir das zufallen und du wirst durch Jesus Christus ein Gerechter. Nicht, weil du so gut bist und das gut machst, sondern es wird dir wie einfach geschenkt. Es kommt einfach flutsch in dein Leben rein. Und das, liebe Leute, das ist die Botschaft, die wir den Leuten sagen müssen, die wir verkünden müssen. Und manchmal reden wir viel zu viel über das, was sollte noch im Leben alles anders werden. Und ja, gib dir doch ein bisschen Mühe und versuch es und mach und so. Wir haben morgen mit Enkel kurz darüber geredet, über das Fingerkätschen, also Fingernägelkätschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tue mir die Häutli da abbeissen. Vielleicht haben das schon gesehen, hat mich noch nie jemand davon angesprochen. Dann schauen sie alle an und denken, der arme André. Manchmal blüht es auch, das ist völlig dumm. Wirklich einfach nur, boah, dumm. Da habe ich gesagt, ich höre jetzt einfach auf damit. Und dann sagt doch, der Liam, er ist im zweiten Kindergarten, kommt jetzt in die Schule. So einfach ist das nicht. Da kann man nicht einfach sie vorne und dann macht man es. Ja. Und so einfach ist das bei Gott. Er sagt einfach, bring mir deinen Ramsch und ich nehme es auf die Seite. Bei Gott ist es so einfach. Und das ist die Botschaft, die wir verkünden sollen. Nicht irgendwie neuen Druck aufbauen und sagen, hey, der Weg ist so schmal. Oder? Du musst auf jeden Fall da durch. Der Weg ist schmal, weil es so schwierig ist, zu sagen, hey, ja, ich brauche das. Weil man immer denkt, hey, das, für die anderen ist das schon gut. Oder? So mein erster Gedanke, als ich mit dem Christi konfrontiert wurde, bin, ja, also für ältere Frauen ist das genau das Richtige. Ja, ich bin dort 21 gewesen, also das hat jetzt überhaupt nicht gefegt, wirklich nicht. Und es fegt eben doch, und das ist das, was Jesus sagt, was wirklich wichtig ist, Buß und Vergebung. Ich habe das Bild einmal gefunden, es war noch zivil, also irgendwo in den 90er Jahren, glaube ich, oder Anfangs 2000er Jahre. Vielleicht mögen sich die einen daran erinnern. Es hat einen Moment gegeben, wo der Kanton Zürich eine Steueramnestie verkündet hat. Und man hat alles in Schwarzgeld, das man mühsam angesammelt hat und immer vor dem Staat versteckt hat, hat man können ans Licht heben. Und der Staat hat gesagt, es ist gut, lass dich reinwaschen. Also so habe ich das etwa mitbekommen. Mich hat das nicht betroffen, darum habe ich nicht geschaut, ob das wirklich so einfach ist. Aber so habe ich das dort verstanden. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass euer Schwarzgeld vielleicht auch plötzlich weiss wurde. Ich finde das so ein super Bild, oder? Du kannst einfach reinfahren und du wirst, wenn du rauskommst, reingewaschen sein. Du darfst es einfach nicht machen wie die Frau, oder, die mal in die Waschanlage rein ist, mit dem Auto. Und nachher ist das Auto rausgekommen und keine Frau mit rein. Und dann irgendwann später kommt sie völlig, völlig verhudelt und verstrubelt und durchgenässt. Und dann fragt der die Wäsche lagert, was ist ja los? Und sagt sie, ja, sie gestanden, gang raus. Und dann habe ich es einfach gemacht. Das ist herzig, gell? Eigentlich würde man es mit blonden Frauen erzählen, aber das in der Kirche darf man das ja nicht so personifizieren. Machen darum einfach, müsst ihr euch jetzt denken. Aber das macht Gott, oder? Er reinigt uns und wir sind sauber nachher und es ist gut. Und es musst du keinen Gedanken mehr daran verschwenden, was war. Der Jünger ist das so eingefahren, dass in dieser Zwischenzeit zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten, und ich werde, wenn ich dazukomme, für Ufer der Predigt online stellen, dass man den Ufer eine Predigt hören kann, wenn man das möchte, dass die zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten genau das gemacht haben, was ihnen Jesus gezeigt hat. Sie haben im Wort Gottes geforscht und sie haben Antworten für ihre aktuelle Situation gefunden. Ich möchte euch stark ermutigen, dass wenn ihr so Zeiten habt, wo ihr einfach euch nervt, wie es eine Lehrzeit ist, vielleicht wenn ihr mitten in der Nacht verwacht, wie im letzten Mal passiert, dass ihr einfach aufstehen, die Bibel führen nehmen, eine Stunde lesen und dann geht ihr wieder schlafen und gut ist. Und habt etwas Gutes in euer Leben bekommen. Wenn ihr irgendwo müsst warten und ihr nervt euch, nehmt das Handy führen, tun eine cooles App drauf und lesen Gottes Wort. Und lasst das in euer Leben einsickern und ihr werdet einen Schatz haben für die Ewigkeit. Amen.